Wir kommen zum sechsten Abschnitt in diesem Buch, dem ich die Überschrift gegeben habe, Vermessenheit und Bescheidenheit, 7,15 bis 8,15. Ich gebe wieder eine Einteilung dieses Abschnittes. A. Die Gottesfurcht lehrt Bescheidenheit. 7,15 bis 18. Die Gottesfurcht lehrt Bescheidenheit. 7,15 bis 18. Dann B. Weise ist, wer sich selbst verurteilt. 7,19 bis 22. Weise ist, wer sich selbst verurteilt. 7,19 bis 22. C. Etwas provokativ. Keiner hat Macht, weise zu werden. 7,23 bis 25. C. Keiner hat Macht, weise zu werden. 7,23 bis 25. D. Der gefallene Mensch in den Stricken der Sünde. 7,26 bis 29. Der gefallene Mensch in den Stricken der Sünde, 7,26 bis 29. E. Der Weise fügt sich dem ihm Verfügten, 8,1 bis 9. Der Weise fügt sich dem ihm Verfügten, Kapitel 8, Verse 1 bis 9. Dann F. Die Furcht des Herrn ist zum Leben, Kapitel 8, Verse 10 bis 14. Die Furcht des Herrn ist zum Leben, Kapitel 8, Verse 10 bis 14. Und dann G, wiederum Ergebnis, 8, 15. Ergebnis, Kapitel 8, Vers 15. In diesem Teil des Buches finden sich eine Reihe von Aussagen über den natürlichen Menschen. Es sind auffallend viele Aussagen über die Unwissenheit, die Hilflosigkeit, die Sündhaftigkeit, die Bosheit des gefallenen Menschen. Und dieses Wissen soll uns Bescheidenheit beibringen, soll uns ins Selbstgericht bringen und soll uns lehren, dem zu vertrauen, der über allem steht, der allein alles weiß, allein alles vermag. Ja, ihm auch dort zu vertrauen, wo ihm seine Wege ganz unbegreiflich scheinen. Er beginnt gleich mit einer solchen Aussage: Da ist ein Gerechter, der bei seiner Gerechtigkeit umkommt, da ist ein Gesetzloser, der bei seiner Bosheit seine Tage verlängert. Und ehe wir gleich losschießen mit unserem Urteilen und Verurteilen, sagt Salomo, halt. Und dann beginnt er uns daran zu erinnern, wie töricht, wie unwissend, wie hilflos, wie schwach, wie böse wir sind. Und daraus sollen wir lernen, das, was wir nicht begreifen, nicht schnell beurteilen zu wollen. Selbstgericht und Vertrauen auf Gott will uns dieser Abschnitt lehren. Und das sind Merkmale der Gottesfurcht des Anfangs aller Weisheit. Lesen wir die Verse 15 bis 18. Kapitel 7, Verse 15 bis 18. Die Gottesfurcht lehrt Bescheidenheit. Allerlei habe ich gesehen in den Tagen meiner Eitelkeit. Da ist ein Gerechter, der bei seiner Gerechtigkeit umkommt. Und da ist ein Gesetzloser, der bei seiner Bosheit seine Tage verlängert. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich verderben? Sei nicht allzu gesetzlos und sei nicht töricht. Warum willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Es ist gut, dass du an diesem festhältst und auch von jenem deine Hand nicht abziehst, denn der Gottesfürchtige entgeht dem allen. Wir haben verschiedene Beispiele von Gerechten, die hinweggerafft wurden, in ihrer Gerechtigkeit und von Gottlosen, die lange lebten. Zwei Könige, die hintereinander regierten, sind dafür ein Beispiel. König Josia. König Josia war ein exemplarisch gerechter König. Zweiter Könige 23, Vers 25. Es heißt hier von Josia, 2. Könige 23, 25, und vor ihm ist seinesgleichen kein König gewesen, der zu dem Herrn umgekehrt wäre, mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach allem Gesetz Moses, und nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Also das war der König Josia. Und vor ihm regierten zwei ganz gottlose Könige, Amon und Manasse. Manasse ist sprichwörtlich geblieben für seine Gottlosigkeit. Und von ihm lesen wir in 2. Könige 21,1: 12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre bei seiner Gottlosigkeit. Josia hingegen wurde jung hinweggerafft. 2. Chroniker 34, hier wird uns sein Alter angegeben. 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem, mit 39 Jahren hinweggerafft. Und Jeremia stimmt ein Klagelied über ihn an, und ganz Jerusalem klagte. Ja, und man beobachtet das. Und diese Beobachtung hat Salomo zweierlei gelehrt, obwohl er diese beiden Fälle natürlich nicht gesehen hat, aber er hat andere Fälle gesehen, an die er denkt. Unser Urteil über Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit ist erstens nicht verlässlich. Also wir sollen uns nicht zu viel auf unser Urteil einbilden. Zweitens sollen wir auch nicht vor der Zeit urteilen. Denn wir erfahren von über Manasse, dass er am Ende seines Lebens sich demütigt und Buße tat. Also Gott bewahrte diesen Mann. Er hielt ihm das Leben auf den Tag seiner Buße und Bekehrung. So hat Gott also auch Absichten, die wir nicht kennen. Und auch darum sollen wir nicht daraus unsere Schlüsse ziehen, weil wir Gottes Wege nicht durchschauen. Zudem lehrt uns diese Beobachtung, wenn wir sehen, der Gesetzlose lebt länger als der Gerechte. Der Gerechte wird in seiner Jugend dahingerafft. Lehrt uns, dass der Gerechte bei all seiner Gerechtigkeit bei Gott keine Ansprüche geltend machen kann. Mit seiner Gerechtigkeit hat er es nicht verdient, dass Gott ihn umso mehr segnet und ihn lange leben lässt und es ihm gut gehen lässt. Ja, nicht deswegen ein längeres Leben, ja überhaupt das Leben verdient. Wir haben nämlich nichts verdient. Und wenn einer denkt, er sei gerecht und er habe es dann verdient, dass Gott ihn besonders segne, dann ist er ohnehin ein Selbstgerechter und ein Gottloser, den Gott an seinem Tag niederwerfen wird. Nein, niemand ist aus sich selbst ein Gerechter. Und wer wirklich ein Gerechter ist, der begreift, dass er es Gottes unbegreiflicher Gnade, unfassbarer Gnade verdankt. Gott hat ihn zum Gerechten gemacht, in seinem Wohlgefallen. Und so bildet er sich nicht darauf ein. Und wenn er das erkennt, dann will er auch nicht allzu gerecht tun. Vers 16, sei nicht allzu gerecht. Tu nicht so gerecht, heißt das. Oder halt dich nicht für so gerecht. Wolle nicht gerechter sein als andere. Und tue nicht übermäßig weise. So sollte man meiner Meinung nach das übersetzen. Tue nicht übermäßig weise. Das Hebräische Al-Titchakam. Al-Titchakam. Das heißt, sich als weise tun. Tue nicht weise Überseher. Warum willst du dich verderben? Jetzt gibt es aber andere, die sehen, ja, wie die Gesetzlosen, wie es denen gut geht, die leben lange, die haben keine großen Probleme, und das ist ihnen Anlass auch, die Zügel zu schießen und ihren Lüsten und Begierden hemmungslos zu folgen, sie auszuleben. Nun, man kann ja verschiedene Schlüsse eben ziehen aus einem langen und aus einem kurzen Leben. Churchill lebte ja sehr lange, bekanntlich. Und er war sehr lange ein vitaler Mann, hellwach und voller Energie und Geistesgegenwart. Und als man ihn fragte, was das Geheimnis seiner Gesundheit und seines langen Lebens sei, sagte er drei Dinge. Er sagte, drink cigars and no sports. Er hat viel getrunken, ein tüchtiger Trinker, dieser Mann, hat immer geraucht und keinen Sport gemacht. Ja, also wir sollen uns hüten, unsere Beobachtungen zu machen und nachher gleich große Schlüsse ziehen zu wollen. Wir sind nicht so weise und so verständig, wie wir uns vielleicht einbilden. Und es wäre natürlich auch töricht, dieses Beispiel von Churchill zu sehen. Wir wissen nicht, warum Gott ihm ein so langes Leben gab. Dann zu sagen, ja, in dem Fall tüchtig geraucht, tüchtig getrunken und nur kein Sport, dann will ich auch lange leben. Nein, mach das nicht. Ziehe nicht einen solch fatalen Schluss aus einer solchen Beobachtung. Sei nicht töricht. Warum willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Dich frühzeitig verderben? Schau doch den Spieler, den Trinker, den Hurer an. Willst du ein Wrack werden? Und so steht dann im Vers 18, es ist gut, dass du an diesem festhältst, am ersten Rat, also tue nicht übergerecht, bilde dich nicht ein auf deine Gerechtigkeit, du verdankst Gottes Gnade alles. Und ziehe deine Hand auch vom zweiten Rat nicht ab, lass nicht die Zügel schießen, weil du denkst, ja Gott ist gnädig, alles liegt in seiner Hand, dann kommt es überhaupt nicht darauf an, wie ich lebe. Nein, fürchte Gott vielmehr und dann wirst du diesen beiden Extremen, diesen beiden törichten Vorstellungen entrinnen. Ja, fürchtest du nämlich Gott, dann kannst du weder selbstgerecht noch übermütig werden. Dann ist man weder selbstgerecht noch übermütig. Dann die Verse 19 bis 22b, weise ist, wer sich selbst verurteilt. Hier finden wir Gedanken, die sich in Römer 1 und 2 wiederfinden. Wir stellen hier fest, dass wir alle böse sind und dass wir darum gut daran tun, uns nicht so sehr über das Böse aufzuregen, das andere tun. Wir tun es nämlich selber auch. Genau das sagt Paulus in Römer 1 und 2. Die Weisheit macht den Weisen stärker als den Machthaber, die in der Stadt sind. Denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht sündige. Der Satz könnte wirklich in Römer 2 stehen. Auch richte dein Herz nicht auf alle Worte, die man redet, damit du nicht deinen Knecht dir fluchen hörst. Denn auch viele Male dein Herz weißest, hast auch du anderen geflucht. Ja, Salomo hat in diesem Kapitel bereits gesagt, dass Weisheit mehr wert ist als aller Besitz, mehr wert ist als Geld. In Kapitel 7, Verse 11 und 12. Und hier sagt er, Weisheit macht den Weisen stärker als 10 Machthaber. Die Weisheit gibt uns nämlich jene Kraft, dem Bösen zu entrinnen. Aber wie wird man weise, wenn Weisheit so kostbar ist? Durch Gottesfurcht. Wer aber Gott fürchtet, er lässt sich von Gott sagen, wie er wirklich ist. Und dann wird er eingestehen und auch bekennen, dass unter den Menschen kein Gerechter auf Erden ist. Und dass das nicht ein theologischer Lehrsatz ist, sondern dass er selbst damit gemeint ist. Dass auch er kein Gerechter ist und dass er nichts Gutes tut. Da ist kein Mensch auf Erden, der Gutes tue. Das ist eine radikale Aussage. Keiner, der Gutes tut, sagt Paulus. Zitiert allerdings auch das Alte Testament, den Psalm 14. Und da ist keiner, der nicht sündigt. Nun, wenn ich ein solcher bin, dass ich nichts Gutes tue und sündige, dann tue ich doch gut daran, dass ich nicht so sehr darauf aufpasse, was andere sündigen mögen. Zum Beispiel hörst du, wie einer schlecht redet über dich. Und dann redet sich furchtbar, wie kann einer so schlecht reden? Das ist doch eine gemeine Niedertracht, eine Verleumdung. Ja, mal ruhig, du hast ja genau dasselbe die ganze Zeit immer wieder gemacht. Du bist keine Spur besser. Und genau das sagt Paulus in Römer 2, Vers 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, der du den anderen verurteilst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Denn auch viele Male dein Herz weiß es, hast du anderen geflucht. Ja, das ist also das Erste, was jetzt in diesem Abschnitt über die Weisheit gesagt wird. Weiß ist, wer sich selbst verurteilt, nicht andere verurteilt. Und dann C, die Verse 23 bis 25, keiner hat Macht, weise zu werden. Ja, jetzt hat Salomo eben gesagt, Weisheit ist kostbarer als alles, macht stärker als 10 Helden, 10 Machthaber. Ja, ich will weise werden. Das ist die ganze natürliche Reaktion. Das alles habe ich mit Weisheit geprüft. Ich sprach, ich will weise werden. Ein guter Vorsatz. Aber sie blieb fern von mir. Und er musste sehen, er hat nicht die Macht, weise zu werden. Fern ist das, was ist, und tief, tief, wer kann es erreichen? Es ist unerreichbar. Ich wandte mich, und mein Herz ging darauf aus, Weisheit und ein richtiges Urteil zu erkennen und zu erkunden und zu suchen und zu erkennen, dass die Gesetzlosigkeit Torheit ist und die Narrheit Tollheit. Ja, das ist wirklich ein guter Vorsatz, ich will weise werden. Und er versucht es und muss erkennen, die Weisheit bleibt fern von mir. Der Mensch hat nicht die Fähigkeit, sich weise zu machen, sich Weisheit zu erwerben. Gott muss ihm die Weisheit geben. Er muss sie sich von Gott erbitten. Die Weisheit ist in Gottes Hand. Bei Gott. Der Herr gibt Weisheit. Das sagt Salomo in Sprüche Kapitel 2, Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Munde kommen Erkenntnis und Verständnis. Sprüche 20, Vers 12. Das hörende Ohr und das sehende Auge, der Herr hat sie alle beide gemacht. Oder Psalm 146, der Herr gibt den Blinden das Gesicht. Psalm 146, Vers 8, der Herr öffnet die Augen der Blinden. Ja, wir sind auf Gottes Gnade angewiesen. Auf Gottes Wohlgefallen, auf Gottes Wirken, auf Gottes Handeln. Wir sind in seiner Hand. Und auch die Weisheit ist in seiner Hand. Fern ist das, was ist. Im Hebräischen steht eigentlich eine Vergangenheit. Das, was ist, ma shehaya. Das heißt, zunächst einmal das, was war. Also schon die Vergangenheit, über die wir doch einigermaßen oder ein bisschen Erkenntnis haben, schon die ist zu fern, als dass wir sie wirklich richtig überblicken und beurteilen können. Erst recht die Zukunft. Und das zeigt unsere Hilflosigkeit. Fern ist es und tief, wer kann es erreichen? Das war also sein Wunsch, ich will Weisheit und ein richtiges Urteil erkennen. Das erkunden und erkennen, dass die Gesetzlosigkeit Torheit ist und nachher Torheit ist. Und dann findet er etwas dabei. Der gefallene Mensch in den Stricken der Sünde. 7, 26 bis 29. Da findet er, dass er ja ein Gefangener der Sünde ist. Und ich fand, was bitterer ist als der Tod, das Weib, welches Netzen gleicht und dessen Herz Fanggarne, dessen Hände Fesseln sind. Wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entrinnen, aber der Sünder wird durch sie gefangen werden. Siehe, dieses habe ich gefunden, spricht der Prediger, indem ich eines zum anderen fügt, um ein richtiges Urteil zu finden, was meine Seele fort und fort gesucht und ich nicht gefunden habe, ist dies. Einen Mann aus Tausenden habe ich gefunden, aber ein Weib unter diesen habe ich nicht gefunden. Allein siehe, dieses habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat, sie aber haben viele Ränke gesucht. Dieser letzte Vers ist ein unübersehbarer Hinweis auf den Sündenfall. Gott schuf den Menschen gerade, der Mensch ist durch die Sünde krumm geworden. Und seit er gefallen ist er der Sünde verfallen. Und die Verfallenheit des Menschen an die Sünde, das zeigt sich hier an Salomo, wie er selbst den fremden Frauen verfiel. Er sagt hier im Vers 26, durchaus nicht, die Frau sei schlimmer als der Tod, sondern eine bestimmte Sorte Frau. Er sagt durchaus nicht, die Frau sei schlimmer oder bitterer als der Tod, sondern eine bestimmte Sorte Frau. Nämlich jene Sorte Frau, an die er sein Herz hängte. Diese Frauen, die er sich mehrte. Aber da waren nicht die Frauen schuld, sondern da war Salomo schuld. Das war seine böse Natur. So dass er nicht sagen kann, dass die Umstände oder sogar Gott ihn dazu verleitete, sondern es war seine eigene Lust. Nun, wir haben ja dieses an uns, dass wir uns selbst und unsere Missetaten entschuldigen, irgendwie abzuschwächen und zu relativieren suchen, das Böse, das wir tun, und das Gute, das Gott uns tut, das sollen wir irgendwie immer uns auch ein bisschen zuschreiben. Und da sagt uns Jakobus, wie es wirklich um uns steht. Er sagt uns, alles Böse, was du tust, daran ist niemand anders schuld als du allein. Alles Gute, was du empfängst, daran hast du keinen Teil. Das ist allein Gottes Teil. Und wir sind so verdreht und in unserer Narrheit so selbstgefällig, dass wir uns immer wieder damit schmeicheln, dass wir auch ein bisschen wenigstens etwas dazu beigetragen haben zum Guten, das Gott uns tut und gibt. Also Jakobus 1, Verse 13 bis 15, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und selbst versucht er niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Salomo ließ sich weglocken, wegziehen, seine Lust drängt ihnen, er gab diesem Drängen nach und begab sich in die Stricke der Sinnlichkeit. Und was erfuhr er dann? Er erfuhr, dass diese Stricke ihm überstark waren und wäre es auf Salomo angekommen, er wäre nie herausgekommen. Und käme es auf uns an, wir kämen aus den Stricken der Sünde nie heraus. Und doch schmeicheln wir uns damit irgendwie, dass in uns doch irgendetwas Gutes ist. Ein guter Funke war da und darum war Gott ausgerechnet mir gnädig und meinem Nachbarn nicht. Und gerade hier widerspricht uns Jakobus wiederum, indem er sagt, im Vers 16, irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Irret auch nicht auf dieser Seite, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Schatten von Wechsel. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt. Das war ganz seine Sache, sein Werk. Da kann ich mir nichts zuschreiben. Ich kann nur niederfallen und diesen unbegreiflich gnädigen Gott anbeten, dass er solche Gnade erwies. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, auf dass wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Ich nehme an, dass Salomo das empfunden hat, tief empfunden hat, dass Gottes Gnade übergroß ist und dass es Gottes Gnade war, die ihn aus diesen furchtbaren Strecken befreite. Und wenn man das Buch Prediger liest, ja, man spürt eine gewisse Melancholie fast, aber auf alle Fälle eine Ergebenheit, einfach in Gottes Willen. Hier redet nicht ein Mann, der von sich selbst eingenommen ist. Er sieht an sich nichts Gutes mehr. Sein Straucheln und seine Wiederherstellung hat ihn gelehrt, alles Böse ist mein, alles Gute kommt von Gott. Ja, hier steht, wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entrinnen. Aber wie kann einer Gott wohlgefällig sein? Wie kann denn ein Sünder Gott wohlgefällig sein? Nur wenn Gott an ihm gefallen hat. Gottes Wohlgefallen, also Gottes Gnade, ist es. Das war es ja bekanntlich, woran Luther schier verzweifelte, dass er seine Schuld, seine Sünde sah und erkannte, dass, wenn ihm Gott nicht gnädig ist, dass er verloren ist. Dann begriff er, dass Gott ihm gnädig ist, weil Gott ihm gnädig ist. Gott sagte dem Alten, dem Gottesvolk des Alten Bundes, in 5. Mose 7, Verse 7 und 8, warum er dieses Volk erwählt habe. 5. Mose 7, Verse 7 und 8. Und eigenartigerweise waren die Israeliten, genauso wie auch wir sind, ja, wir wissen, wir lesen es im Neuen Testament, wir sind auserwählt in Christus. Und hartnäckig ist etwas in uns drin, das immer sagen will, ich habe es irgendwie veranlasst, dass Gott mich auserwählte. Und so muss Gott uns, er muss es Israel, einfach sagen, immer wieder sagen, das liegt nicht an euch, in euch ist kein Anlass dafür. 5. Mose 7, Verse 7 und 8. Vom Vers 6 an, denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil euer mehr wären als euer Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Also es lag nicht an euch. Wie schwer tun wir uns damit, das einfach anzunehmen. Es lag wirklich nicht an uns, sondern an Gott, wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, dann könnten wir sagen, ja, wegen der Treue Abrahams. Gut, wegen der Treue Abrahams, lassen wir es einmal stehen. Aber was hat das zu tun mit deinen Qualitäten? Nicht. Aber wir können ja auch das noch fragen, warum hat denn Gott dem Abraham Verheißungen gegeben? Weil Gott Abraham erwählte. Gott erschien Abraham, als Abraham noch unter Götzendienern lebte und selbst ein Götzendiener war. Der Gott der Herrlichkeit erschien Abraham, als er in Mesopotamien war. Wegen der Liebe des Herrn zu euch. Deswegen. Ja, wir erfahren hier einiges, was uns natürlich erst im Licht des Neuen Testaments so richtig in die Augen springt. über das, was Salomo gedacht haben muss, über den Menschen, über den gefallenen Menschen, über die Sünde, wie der Sünde verfallen ist. Und wie die Befreiung aus der Macht der Sünde, wie das Gottes Werk sein muss. Er sagt ja, dass Gott die Ursache ist, dass jemand entrinnt. Wer Gott wohlgefällig ist, wird entrinnen. Aber der Sünder wird durch sie gefangen werden. Ja, wir schmeicheln uns ja gerne mit der Vorstellung, dass wir auch angesichts der Sünde und des Bösen dastehen. Wählen können. Wir können wählen zwischen Tod und Leben. Wir können wählen zwischen dem Guten und dem Bösen. Und dann berufen wir uns auf Adam. Gott stellte Adam vor die Wahl. Und das ist richtig. Und Adam wählte das Böse. Aber wir sind nicht mehr wie Adam. Wir sind gefallen. Wir haben eine gefallene, eine böse Natur und darum ist unsere Wahl immer vom Bösen bereits vorgegeben. Unsere böse Natur wählt und wünscht und liebt das Böse, eben nicht das Gute. Augustin hat das einmal sehr prägnant zusammengefasst in drei Merksätzen. Er sagte, für Adam gelte posse non peccare. Das heißt, Adam vermochte nicht, er vermochte, nicht zu sündigen. Er vermochte, dort muss man das Komma setzen, er vermochte nicht zu sündigen. Er hatte das Vermögen, nicht zu sündigen. Also das Böse, von dem er wusste, das ist böse, weil Gott es gesagt hatte, er wusste es nicht aus Erfahrung, aber er wusste, weil Gott es gesagt hat, das ist böse, und er vermochte, das Gute zu wählen und das Böse von sich zu halten. Posse non peccare, vermochte, nicht zu sündigen. Der gefallene Adam und alle seine Nachkommen, non posse non peccare. Der gefallene Mensch vermag nicht, nicht zu sündigen. Und der neue Mensch, non posse peccare. Vermag nicht zu sündigen. Das sagt uns der erste Johannesbrief. Weil sein Same, weil das neue Leben in ihm ist, der aus Gott geborene sündigt nicht. Weil sein Same in ihm ist. Das ist der neue, das ist der verherrlichte Mensch. Und darum, darin ist ja der zweite Mensch und die neue Menschheit besser als der erste Mensch. Adam hatte das Vermögen, nicht zu sündigen, aber der neue Mensch und die neue Menschheit, die einst verherrlicht werden wird, und die verherrlichte Menschheit, die vermag nicht mehr zu sündigen. Das ist großartig. 1. Johannes 3. Vers 9. Also Johannes gibt Augustin recht, und Augustin muss das hier und an anderen Stellen natürlich gelernt haben. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Das ist eben dieses non posse peccare, vermag nicht zu sündigen. Nun, ich weiß, in einem anderen Sinne können Christen auch noch sündigen, weil wir zwei Naturen haben. Aber die neue Natur kann nicht sündigen. Der neue Mensch kann nicht sündigen. Also hier dieser Hinweis im Vers 29 auf den Menschen, wie Gott ihn schuf. Gott hat den Menschen aufrichtig geschaffen und der aufrichtige Mensch, er hatte eben diese Fähigkeit, das Gute zu wählen, am Guten festzuhalten und das Böse von sich abzuweisen. Der gefallene Mensch wählt das Böse. Das sagt uns auch das Neue Testament und sagt es so deutlich, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass wir das auch nur widerwillig annehmen. Es ist uns irgendwie zu radikal.
Und doch sagt uns das Johannesevangelium, dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Das zeigt ja genau, was der Mensch wählt. Er zieht die Finsternis dem Licht vor. Sein Wille wählt also das Böse. Und das meinten die Reformatoren, das meinte Luther, als er von der Knechtschaft des Willen oder vom unfreien Willen sprach. Und das
heißt ja doch mehr als das Licht. Denn die Finsternis mehr geliebt als
ja.
Das Licht. Es ist interessant, dass hier nicht steht, sie haben die Finsternis geliebt und nicht das Licht, sondern steht hier, dass die Finsternis mehr geliebt als das Licht.
Also vorgezogen.
Es gibt eine, Sehnsucht, die Menschen nach dem Licht.
Mhm.
Aber sie lieben das, die Finsternis mehr ja. als das Licht.
Ja.
Die ja. Sehnsucht ist da. Das ist eigentlich zu lieb, aber sie können es dann nicht.
Ja. Also das Wissen ist da, der Mensch hat noch ein Gewissen und das kann ja Gott ansprechen.
Es gibt die Sehnsucht nach
ja. Also das Gewissen ist da und das spricht Gott an und der Mensch, der vor der Wahl steht, der zieht die Finsternis dem Licht vor. Das ist der gefallene Mensch. Und so muss der Herr ja den Juden sagen, jetzt haben sie gesehen, und gehasst. Und jetzt hasst im Sinne von zurückgestuft, weggewiesen. Das haben sie gesehen und gehasst. Sowohl mich als auch meinem Vater in Johannes 16. Nein, Johannes 15. Vers 24, jetzt haben sie gesehen und gehasst, sowohl mich als auch meinen Vater. Also das, was in Johannes 3,19 steht, also was Johannes 3,19 gewissermaßen vorwegnimmt, das wird im Lauf der Darstellung der Geschehnisse im Johannesevangelium demonstriert tatsächlich, das Licht kam unter sie und sie zogen die Finsternis dem Licht vor. Den Mörder, dem Urheber, dem Fürsten des Lebens. Dann spricht hier Salomo von etwas, das auch zu diesem Zusammenhang gehört, aber was vielleicht einer Erklärung bedarf. Prediger 7, Vers 28. Was meine Seele fort und fort gesucht und ich nicht gefunden habe, ist dies. Einen Mann aus Tausenden habe ich gefunden. Ich habe einen gefunden. Einen, der nicht krumm ist. Einen, der nicht der Sünde verfallen ist. Nur einen. Wen? Wen meint er? Das ist der Messias. Hier redet er vom Messias. Aber ein Weib unter diesen habe ich nicht gefunden. Damit will er nicht sagen, der Mann ist besser als die Frau, sondern er spricht eben von Messias. Darum sagt er, einen Mann habe ich gefunden. Und außer diesem einen sind natürlich alle Männer wie Frauen in Sünde geboren. Hiob 14, Vers 4. Wie sollte ein Reiner aus einem Unreinen kommen? Psalm 51, Vers 5. Wo David sagt, dass seine Mutter ihn in Sünde empfangen hat. Hiob 14, Vers 4. Psalm 51, Vers 5. Also nach der Zählung der alten Elberfelder, vielleicht Vers 7, nach üblicher Verszählung. Dann lesen wir vom Weisen, der sich dem ihm Verfügten fügt, Kapitel 1, Vers 1, Kapitel 8, Vers 1 bis 9. Und zwar geht es hier um Regierung. Und zur Weisheit gehört, dass wir uns auch unter von Gott eingesetzte Regierungen beugen. Wer ist wieder weise? Und wer versteht die Deutung der Dinge? Die Weisheit des Menschen erleuchtet sein Angesicht. Und der Trotz seines Angesichts wird verwandelt. Ich sage, habe Acht auf den Befehl des Königs, und zwar wegen der Eide Gottes. Übereile dich nicht, von ihm wegzugehen. Lass dich nicht ein in eine böse Sache, denn er tut, was er will. Weil des Königs Wort eine Macht ist, und wer will zu ihm sagen, was tust du? Wer das Gebot hält, wird nichts Böses erfahren, und eines weisen Herz kennt Zeit und richterliche Entscheidung. Also diese Verse erinnern uns natürlich an Römer 13, Verse 1 und folgende, wo uns gesagt wird, dass jede Regierung von Gott eingesetzt ist und dass wir uns darum den obrigkeitlichen Gewalten unterordnen müssen. Und dort wird auch gesagt, wer sich unterordnet, der muss die Obrigkeit auch nicht fürchten, so wie Salomo sagt. Wer das Gebot hält, wird nichts Böses erfahren. Aber dann steht im Vers 6, und das ist wichtig zu beachten, für jede Sache gibt es eine Zeit und eine richterliche Entscheidung. Es braucht Weisheit, auch zu erkennen, welche Sache zu Recht eingefordert wird von der Regierung. Also es gibt ja Dinge, welche Regierungen, Obrigkeiten fordern, wo der Weise sich nicht unterordnen darf. Nämlich dort, wo er einen ausdrücklichen Befehl Gottes missachten müsste oder wo er Böses, von Gott Verbotenes tun müsste. Nun, das ist etwas, wir wissen, das ist eine schwere Sache, hier zu unterscheiden. Ja, was ist jetzt eine Forderung, der wir uns beugen müssen und sollen, weil es eine von Gott eingesetzte Regierung ist? Und wann ist es eine Sache, der wir uns nicht beugen dürfen, auch wenn die Regierung von Gott eingesetzt ist? Und wenn wir das Verhalten der Christen in diesem Jahrhundert ansehen, dann können wir uns zum größten Teil nur schämen, dass die Christen das nicht immer erkannt haben oder nicht sehen wollten. So, wir müssen noch zum letzten Abschnitt kommen. Nein, diese Verse sollten wir auch noch lesen. In Kapitel 8 vom Vers 7b an. Nein, von 6b an. Das Unglück des Menschen lastet schwer auf ihm. Denn er weiß nicht, was werden wird. Denn wer sollte ihm kundtun, wie es werden wird? Kein Mensch hat Macht über den Wind zurückzuhalten. Und niemand hat Macht über den Tag des Todes, und keine Entlassung gibt es im Krieg, und die Gesetzlosigkeit wird den nicht retten, der sie übt. Das alles habe ich gesehen und habe mein Herz auf alles Tun gerichtet, welches unter der Sonne geschieht, zur Zeit, wo der Mensch über die Menschen herrscht zu ihrem Unglück. Also hier wird dieser Gedanke abgeschlossen mit der Herrschaft des Menschen über den Menschen zu ihrem Unglück. Nun, es geht ja in diesem ganzen Abschnitt 7,15 bis 8,15 um die Sündhaftigkeit des Menschen, die Verfallenheit des Menschen dem Bösen und dass das ihn Bescheidenheit lehren soll. Und darum haben wir auch nichts anderes zu erwarten, dass solche Menschen über die Menschen herrscht, oft genug zu ihrem Unglück. Und wie verhält sich da der Weise? Ebenso wie es in diesem Abschnitt steht, er fügt sich auch dem, dass eine Folge des Sündenfalls ist, dass auch böse Regierungen Menschen drücken. Und da muss er seinen Weg finden, und das ist natürlich nicht leicht, dass er sich fügt solcher Regierung, ohne dass er gegen Gott sündigt. Dann Kapitel 8, Verse 10 bis 14, die Furcht des Herrn ist zum Leben. Das hatte Salomo schon im Buch der Sprüche gelehrt, Kapitel 19, Vers 23. Ich habe das hier als Überschrift gesetzt. Kapitel 19, Vers 23. Die Furcht des Herrn ist zum Leben. Und gesättigt verbringt man die Nacht und wird nicht heimgesucht vom Übel. Wer den Herrn fürchtet, der beugt sich auch unter Dinge, die für menschliches Empfinden ungerecht sind. Und nach menschlichem Urteil sind manche Wege, die Gott den Menschen führt, ungerecht. Und manche lehnen sich dann dagegen aus. Und es scheint, dass Gott mit willkürlicher Hand seine Güter austeilt und seine Gerichte verhängt. Wer aber Gott fürchtet, bekennt und erkennt, Gott weiß, was ich nicht weiß. Gott sieht das Ende aller Dinge und dieses Ende sehe ich nicht. Ich weiß, dass er am Ende alles ins Gericht bringen wird. So wird dem Gottesfürchtigen seine Gottesfurcht zum Leben. Verse 10 und folgende. Alsdann habe ich Gesetzlose gesehen, die begraben wurden und zur Ruhe eingingen. Das heißt, ihnen wurde Ehre zuteil. Es ist eine Ehre, begraben zu werden. Diejenigen aber, welche recht gehandelt hatten, mussten von der heiligen Stätte wegziehen und wurden in der Stadt vergessen. Wir denken an einen Daniel, welcher nicht in der Stadt begraben wurde. Ein Gerechter, der verschleppt wurde und in der Ferne sein Leben verbringen musste. Auch das ist Eitelkeit, dass es den Gerechten schlechter geht scheinbar und den Gesetzlosen besser, weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird. Und jetzt sehen wir, Gott handelt so in seiner Regierung, dass auch offenbar wird, was in den Herzen der Menschenkinder ist. Er richtet nicht alsbald. Und was folgert daraus der Mensch? Ja, in dem Fall kommt es nicht darauf an, ob man gerecht oder gottlos lebt. Wir können also sündigen und es passiert nichts dabei. Weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll, Böses zu tun, weil ein Sünder 100-mal Böses tut und doch seine Tage verlängert. Obgleich ich weiß, dass es denen, die Gott fürchten, wohlgehen wird, weil sie sich vor ihm fürchten. Ja, dem Gottesfürchtigen ist seine Gottesfurcht zum Leben. Und wir sollten noch den Vers 15 lesen, die Zeit ist ziemlich vorbei. Ah, doch noch ein bisschen Zeit, also. Vers 14. Es ist eine Eitelkeit, die auf Erden geschieht, dass es Gerechte gibt, welche nach dem Tun der Gesetzlosen widerfährt, und dass es Gesetzlose gibt, welche nach dem Tun der Gerechten widerfährt. Ich sprach, dass auch das Eitelkeit sei. Und wir wissen inzwischen, dass es ja nur Eitelkeit ist, wenn wir dieses Geschehen nicht in Beziehung setzen zur Ewigkeit, dann ist es eitel. Dann ist das eine sinnlose, elende Sache. Aber der Gottesfürchtige weiß, dass ein Gott ist, ein ewiger Gott ist, der gerecht richten wird. Auch das, was uns ungerecht erscheint, wird dann in seiner Gerechtigkeit erscheinen. Und ein jedes Tun der Menschen wird seinen gerechten Lohn bekommen. Und dann die Folgerung, die der Weise zieht. Ich pries die Freude, weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Besser als sich zu grämen und sich aufzuregen darüber, dass es den Gottlosen so gut geht und dass die Gerechten geplagt sind. Besser sich freuen an dem Teil, das Gott uns gibt. Und das kann der Weise. Und dies wird ihn begleiten bei seiner Mühe. Die Tage seines Lebens sind durch, welche Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Hier wieder dieser entscheidende Hinweis, Gott hatte ihm die Tage seines Lebens gegeben. Einen jeden Tag gibt Gott. Einen jeden Tag, den wir beginnen, ist ein Tag, den Gott bestimmt hat, dass er sei. Indem er gewollt hat, dass auch wir an diesem Tag sind und diesen Tag leben. Und nehmen wir jeden Tag so aus Gottes Hand, dann kann unser Herz froh und dankbar bleiben, auch in einer Welt, die sehr viel Krummes und Böses und Übles der Sünde wegen an sich hat.